Aus meinsportradio.de wird meinsportpodcast.de. Deine Lieblingssportpodcasts, Gewinnspiele und vieles mehr findest du jetzt auf meinsportpodcast.de. Neben der besseren Nutzererfahrung der Website ändert sich für dich aber nichts. Deine Abonnements wechseln ganz automatisch von meinsportradio.de zu meinsportpodcast.de. Du bist noch kein Abonnent? Einzelne Serien, Themen und ganze Sportarten-Feeds warten auf dich. Schau vorbei und klick dich rein auf meinsportpodcast.de. Anwurf. Der Handball-Talk auf meinsportpodcast.de.
Anwurf, der Handball-Talk auf meinsportpodcast.de. Wir blicken zurück auf das Wochenende. Das war ja vollgepackt mit Bundesliga und EHF Cup. Und in der Bundesliga, in der HBL, da haben die Eulen Ludwigshafen ihren ersten Saisonsieg feiern können und den Aufwärtstrend von Leipzig damit gestoppt. Und im EHF Cup, da waren 3 der 4 deutschen Teams siegreich in der 3. Quali-Runde zum EHF-Pokal. Wir schauen drauf. Mein Name ist Malte Asmus und unser Experte Sebastian Mühlhof. Hallo Sebastian.
Hallo Malte.
Starten wir in der Bundesliga beim Duell zwischen GWD Minden und HSG Wetzlar. 24-22 am Ende für Minden. Eine knappe Kiste auf ganzer Linie, aber den Unterschied, das hat Kai Wandschneider, der Trainer der Wetzlarer, erklärt in der Pressekonferenz, lag auch so ein bisschen auch auf der Seite seiner Mannschaft.
Einfach immer dann, wenn wir nochmal eine Chance haben, machen wir Fehler, einfache Fehler, dann verwerfen wir, obwohl es auch wieder gut rausgespielt ist und das besser geworden war. Oder spielen halt wie in einer Situation, wir kämpfen super in Unterzahl, wir haben 6 2-Minuten-Strafen, ja, wir waren sehr, sehr viel in Unterzahl heute, aber haben das gut gemacht in der Abwehr und werfen dann den Ball eben nach einem Ballgewinn 5-6 weg. Und das sind halt, und das passiert zu oft im Spiel, das ist heute zu oft passiert.
Und deshalb haben die Wetzlarer auch mit 22-24 verloren, Sebastian. Aber es gab sicherlich noch mehr Gründe, warum Minden am Ende erfolgreich war.
Ja, natürlich. Also Minden hat das wirklich gut gespielt. Sie führten schnell und haben das auch dann sich auch gut präsentiert in der Phase, wo sie dann schon mit dem 8-4 führen können, beziehungsweise dann 10-6. Und dann haben sie so ein bisschen sich abkochen lassen dann von Wetzlar, wo dann die Auszeit kam, wo Kai Wandschneider hat da wirklich angesprochen, Leute, so geht das nicht vorn, ist das zu wenig gewesen. Und dann haben sie seine Spieler haben das wahrgenommen, haben sich dort verbessern können, sind rangekommen, haben ausgleichen können zum 12-12. Und da war das Spiel dann auch wirklich sehr ausgeglichen in der Phase. Dann auch wirklich dann auch bis zu Ende hin wirklich immer ein Duell auf Augenhöhe, mal der eine mit einem Tor in Führung, mal der andere. Und da sah das wirklich sehr, sehr gut aus. Und dann hinten raus hat man dann zu viele Fehler dann gemacht. Da war mitten dann das Tick cleverer, obwohl sie eigentlich in der 45 Minuten Markus Gülerüt aufgrund der roten Karte verloren haben. Griff in den Wurfarm, harte Entscheidung, aber kann man auf jeden Fall so vertreten. Ja, und dann hat trotzdem sich Minden davon nicht beeindrucken lassen, hat das sehr ruhig zu Ende gespielt, haben doch einfach kaum Fehler gemacht und ja, dann die Chancen, die sie geboten haben, sehr gut nutzen können und am Ende das Spiel mit 24-22 wirklich verdient gewinnen können, denn sie hatten nicht nur ein gutes Spiel auf ihrer Seite mit Dalibor Doda und Michael Michalczyk mit jeweils 5 Treffern, sondern auch einen starken Torhüter drin. 12 Paraden von Espen Christensen, 36%-Quote, seine Gegenüber bei Wetzlar Nikola Marinovic mit 8 Paraden, gut von 36%, ist auch eine gute Quote gewesen. Er kam einfach für Klimke, der 5 Paraden-Quote von 33% hatte. Also von daher war es dort eigentlich ziemlich ausgeglichen, aber am Ende war einfach Minden das Tick cleverer, das Tick schlauer, einfach dieses Spiel am Ende zu gewinnen zu können und haben sie am Ende einfach einfach weniger Fehler erlaubt. Wenn man mal guckt, technische Fehler waren es dann doch 5 Stück bei Wetzlar und Minden hat auch 5 Steals in der Abwehr gehabt. Also von daher haben sie zu oft den Ball verloren und damit hat Minden das konsequent nutzen können, am Ende verdient dieses Spiel gewonnen.
Und dann gab es auf Seiten von Minden noch einen Mann, den Kai Wandschneider, der Wetzlarer Trainer, dann auch nochmal hervorheben wollte. Sebastian hatte ihn auch schon erwähnt, Marian Michalczyk.
Der war für mich entscheidend in dieser Phase, wo das Spiel auf der Kippe steht. Und das war schon ziemlich spät, 46., 47. Und das war Marian Michalczyk, der dann echt gezündet hat. Und das hat uns gefehlt. Da hätten wir auch jemanden gebraucht. Da habe ich die ganze Zeit geguckt und gewartet. Habe ich da einen heute? Ja, und leider nein.
Hat Kai Wandschneider, Sebastian, diesen Spieler nur heute nicht oder hat er ihn grundsätzlich nicht? Ist das eine wirkliche Qualität von Minden, eben so jemanden wie Marian Michalczyk dann auch noch reinzuschmeißen?
Ja, es ist auf jeden Fall eine große Qualität und es gibt auch noch einige andere in Mitten, die dann auch in solchen entscheidenden Phasen da auch die Kontrolle übernehmen können, wie in deinem Gulerüt zum Beispiel, der dann halt gefehlt hat und da war halt jemand anders gefordert. Das hat Marian Michalczyk wirklich sehr gut gemacht, das muss man einfach zugeben. Bei Wetzlar hingegen, da fehlt er so ein bisschen, da hast du definitiv recht. Es ist derjenige, das vielleicht sein könnte, Savas ist jetzt zurückgekommen, aufgrund der Verletzung war er ja erstmal außen vor in den letzten Monaten, hat jetzt sein Comeback gegeben gegen Minden und er ist jemand, der mit Sicherheit dieser Mannschaft helfen kann und dann auch in entscheidenden Phasen das sein kann. Im ersten Spiel nach der Verletzungspause kann er dann aber noch nicht diesen Unterschied machen, aber er ist mit Sicherheit jemand, den man in den nächsten Wochen genau beobachten sollte auf Seiten von Wetzlar.
Dann beobachten wir jetzt das zweite Spiel des gestrigen Tages frisch auf Göpping gegen den VfL Gummersbach. Am Ende ging es mit 35-26 für die Göppinger aus, die damit ja ihr Punktekonto ein bisschen aufhübschen. 10-14 haben sie jetzt auf der Habenseite, stehen auf dem 10. Tabellenplatz. Gummersbach dagegen, die müssen langsam wieder oder müssen sowieso an den Abstiegskampf denken. 6-20 auf Platz 16. Was war der Unterschied gestern im Duell?
Also man kann natürlich mit den Torhütern anfangen, das war ein Riesenunterschied, das muss man so sagen. Daniel Rebmann, 19 Paraden, eine Quote von 42%. Und die Torhüter beim VfL Gummersbach, Carsten Lichter, Matthias Puhle, zusammen 3 Paraden. Wirklich eine ganz, ganz schlechte Quote. Lag aber auch daran, dass die Abwehr vorhin einfach nicht da war. Das muss man so einfach so anerkennen. Göppingen hat sehr konsequent gespielt und schon früh viel Tore geworfen. Hatten somit schon nach 13 Minuten 10 Treffer erzielen können. Das ist schon eine ganz ordentliche Anzahl, das muss man so sagen. Und dann auch bis zur Halbzeitpause mit 20 Treffern. Das ist einfach zu viel. Da war die Abwehr der Gummersbacher einfach nicht im Spiel drin. Hat dort viel zu viele Tore zugelassen und am Ende die Wurfquote von Göppingen bei 81,4%, also wirklich richtig, richtig stark. Das haben sie dann auch in der zweiten Halbzeit sehr, sehr gut weitergemacht, haben sie dort noch weiter absetzen können, weil auch der Angriff von Gummersbach einfach zu statisch war, zu ideenlos einfach in der Phase und auch sind dann zu oft gescheitert am Torhüter Daniel Rebmann und das hat dann Göppingen wirklich sehr, sehr konsequent zu Ende gespielt, hätten das vielleicht sogar noch höher gewinnen können, da führten sie dann auch schon mit mehr als 10 Toren 30-19, 13 Minuten vor Schluss, haben sie dann hinten raus so ein bisschen ruhiger angehen lassen, haben so ein paar Tore vielleicht abgesteckt, hätte man auch durchaus das zweistellig gewinnen können mit der Unterschied der Tordifferenz, aber am Ende gewinnen sie verdient, weil sie stark spielen, sehr konsequent im Abschluss sind, Marcel Schiller 11 Tore bei 12 Versuchen, ihr bester Werfer gewesen, Jonas Liskovic auch mit der gut dabei gewesen, 5 Treffern, auf Seiten von Gummersbach war nur Marvin Sommer und Florian Baumgärtner mit jeweils 5 Treffern, die sich gegengestemmt haben, dort war es aber wie gesagt zu viele Fehler, zu viele schlechte Abschlüsse, die man im Angriff getätigt hat und somit gewinnt Göppingen verdient und Gummersbach, die müssen echt aufpassen. Göppingen ist eher eine Mannschaft, die man hätte gesagt, okay, da kann man vielleicht eng werden, das Spiel, aber so darfst du dich nicht abschlachten lassen.
Denn sonst rutscht man ganz schnell wieder unten rein. Aktuell, ich hatte es eben gesagt, Gummersbach auf Platz 16, aber das ist punktgleich mit den Bietigheimern. Zwar kein Abstiegsplatz, weil sie die Tordifferenz da besser liegen, aber sie sind fast in der Abstiegszone. Und die Eulen Ludwigshafen, die haben ja auch nochmal Druck gemacht, denn die haben jetzt auch 4 Punkte auf der Habenseite. Den ersten Sieg in dieser Saison gefeiert, haben sich zu Hause mit 27-24 gegen Leipzig durchgesetzt und da ein Spiel gedreht, was zunächst eigentlich schon verloren schien. Wir hören gleich Interviews mit unserem Kollegen Rolf Bernardi zu diesem Spiel aus Ludwigshafen.
Benjamin Hatschke, der Trainer der Eulen. Ja, wie fühlt sich das an? Der erste Sieg in dieser Saison für die Eulen.
Ja, vor allem in der Art und Weise, wie wir es dann einfach geschafft haben, Leipzig zu schlagen. Zweite Halbzeit mit 8 Gegentoren ist schon sensationell bei der Anzahl an Nationalspielern, die gegen unseren Gegner heute hatte. Und es ist ein Unterschied, vor 6 Wochen gegen Leipzig zu spielen als jetzt. Jetzt sind sie topfit, sind alle dabei. Und dass wir das dann mit der Emotionalität dann und mit Verbindung mit Zuschauern dann zweite Halbzeit geleistet haben, war schon stark.
Und Ihre Entscheidung in der zweiten Halbzeit mit 7 Feldspielern zu spielen, also das Tor leer zu machen, das hat dreimal hundertprozentig gefruchtet.
Es waren insgesamt, glaube ich, 6 Tore, die wir eben von 7 Angriffen, die wir im 7-6 gemacht haben. Ich habe das der Mannschaft angekündigt, dass es so eine Phase geben wird, um einfach auch ein Stück weit Kräfte zu schonen. Und mit der Qualität am Kreis, die wir da haben, haben wir das super gelöst. Und ich freue mich heute einfach unheimlich für die Mannschaft.
Kann ich mir vorstellen, warum kam der denn so schwer rein in der ersten Halbzeit?
Da mache ich mir auch Gedanken und da war ich auch extrem laut in der Kabine, weil man die Art und Weise, wie wir da gespielt haben, speziell die komplette erste Halbzeit ohne Emotionen, mit 2 legalen Fouls, mit 1 Parade im Tor, da können wir keinen Bundesliga spielen und da können wir froh sein, dass wir nur in Anführungszeichen mit 4 Toren in die Halbzeit gegangen sind.
Ja, also die Zuschauer sind happy. Es war klasse, zweite Halbzeit aufbauungsvoll gekämpft. Also nochmal Kompliment und genießt diesen Abend. Markus Endlich, der Geschäftsführer der Eulen. Herzlichen Glückwunsch erstmal nach dieser grandiosen zweiten Halbzeit. Wie fühlt sich das denn an? Erster Sieg in der Bundesliga dieser Saison.
Ja, danke schön. Also es ist fantastisch. Also gerade nach der Anfangsphase, die schwierig war heute, dass die Jungs da nochmal so einen Lauf bekommen und Ja, absolut hochverdient, der Sieg, absolut verdient.
Woran hing das denn in der ersten Halbzeit?
Ich kann es auch noch nicht genau erklären, vielleicht waren sie ein bisschen zu nervös, die Jungs. Man muss auch sehen, Leipzig hat eine starke Abwehr, die sind ja auch von der Masse her sehr, sehr stark. Da haben unsere Jungs schwer getan, aber sie haben das wieder gut gemacht. In der zweiten Halbzeit haben sie die Leistung gezeigt und verdient, hochverdient zwei Punkte geholt.
Die Maßnahme der zweiten Halbzeit ohne Torwart, 7-6 zu spielen, das hat bei 3 Toren auf jeden Fall schon mal gefunkt.
Ja, sehr mutig vor allem, gerade gegen so einen Gegner, aber dafür sind wir auch belohnt worden. Unser Trainer hat es schon länger vorgehabt und heute hat er es umgesetzt und hochverdient. Ja, dass er dafür auch belohnt wurde.
Jonathan Scholz, ganz gerade eben von der Spielfläche gekommen, glücklich über die 2 Punkte, über den ersten Sieg in dieser Saison.
Ja, natürlich überaus glücklich da. Da fällt mir diesen Stein vom Herzen. Und ja, es war einfach mal so verdient. Und ja, das kommt jetzt auch zum richtigen Zeitpunkt. Und ja, jetzt machen wir weiter und ja, räumen wir das Feld von hinten auf.
Die 5-1-Abwehr mit Ihnen auf der 1-Position und dann noch 7-6 im Angriff, das waren 2 knallharte, richtige Maßnahmen von Herrn Trainer.
Ja, wir wollten das von Anfang an immer Leipzig vor andere Aufgaben stellen, mal 6-0-Abwehr, mal 5-1-Abwehr und mal im Angriff 7 Feldspiele und immer was Neues bringen, damit sie sich nicht auf uns einstellen können und ich denke, das hat gut funktioniert. Ja.
Ganz kurz die letzte Frage, warum kamt ihr so schwer ins Spiel? Habt ihr euch in der ersten Halbzeit so schwer getan?
Boah, coole Frage. Ja, da hat völlig die Emotion gefehlt bei jedem Einzelnen und in der Halbzeit gab es ein bisschen Ärger vom Trainer und ich glaube, es war auch notwendig und das hat man dann gesehen in der zweiten Halbzeit, war es komplett anders. Dann hat jeder Gas gegeben und alles in die Waagschale geworfen und nur so können wir auch gewinnen und das hat man gesehen.
Ist er in der Halbzeit ein bisschen lauter geworden?
Ein bisschen, ja.
Okay, genießt diesen Abend. Dankeschön für das Gespräch.
Ja,
gell?
Ja, bitteschön.
Carsten Günther, der Manager der Leipziger. In der ersten Halbzeit habt ihr teilweise mit 5 Toren geführt. 14-10 in der Halbzeit, dann die zweite Halbzeit ein Einbruch.
Ja, das ist perfekt zusammengefasst. Wir machen den Deckel nicht auf das Spiel drauf in der ersten Halbzeit. Das können wir, die Chancen dazu haben wir. Da gehen wir ein bisschen leistfertig damit um. Trotzdem ist ja alles offen. Auch wenn es am Ende hier unentschieden steht, haben wir noch alle Chancen, doch was mitzunehmen. Und da waren wir einfach sehr schlecht, das muss man einfach mal sagen. Wir haben hier zweite Halbzeit, ich glaube 17-10 verloren. Sowas darf nicht passieren. Da haben wir Spieler im Kader, von denen ich eindeutig auch verlange, dass sie da bessere Lösungen finden. Das war heute nicht der Fall. Auch daraus gilt es zu lernen und am Mittwoch das besser zu machen.
Nach dem Sieg der Eulen jetzt hier kann man wohl sagen, der Bundesliga kann jeder jeden schlagen im Moment, oder? Zumindest im Mittelfeld.
Das war auch vorher klar. Wir wussten, dass das ja eins der schwersten Spiele überhaupt wird, weil die Eulen nie aufgeben, weil es für die hier auch um Klassenhalt geht, genauso wie für uns. Ja, und weil natürlich, wenn wir herfahren, wir eigentlich nur verlieren können. Und genauso war es dann am Ende auch. Dann kippt das Spiel, dann geht, glaube ich, auch jeder Pfiff in die andere Richtung, wobei ich, wie gesagt, überhaupt nicht an Schiris festmachen will. Das war am Ende das Glück des Tüchtigen, was Friesenheim auch erarbeitet hat, weil sie einfach mehr investiert haben in der zweiten Halbzeit.
Also für die Zuschauer war es ein tolles Spiel hier in der Eberthalle und ein Kompliment, ihr habt einen tollen Anhang.
Vielen Dank, das gebe ich gerne wieder zurück. Das war ja auch so, wenn man hier auf dem letzten Tabellenplatz steht, der Halle voll ist und alle so gnadenlos in ihrem Team stehen. Das ist eine coole Sache, das ist genauso wie in Leipzig. Deswegen verbinden die beiden Vereine, glaube ich, schon ein bisschen was.
Danke für das nette Gespräch.
Danke sehr.
Sebastian, diese Niederlage für Leipzig natürlich nach 2 Siegen in Folge, ein Schlag ins Kontor, 24-27, das Spiel eigentlich über weite Strecken dominiert gehabt. Die Luft für André Haber, den Trainer, wird immer dünner.
Ja, die wird dünner, das muss man so zugeben. Also man hat ja den Trainerwechsel bevollzogen und da war ich schon, ich habe mir schon so gedacht, als der Trainerwechsel dann kam, okay, das ist jetzt vielleicht nicht unbedingt die richtige Entscheidung, einfach weil André Haber auch in der Phase dabei war, wo er auch diesen Turnaround mit der Mannschaft einfach nicht geschafft hat. Und deswegen muss er jetzt natürlich auch darauf aufpassen, weil gegen die Eulen zu verlieren, die wirklich momentan viele Verletzungsprobleme haben, das darfst du dir einfach nicht erlauben. Und Leipzig ist einfach die schlechteste Auswärtsmannschaft, nur Gummersbach ist noch schlechter. Die haben erst einen und einzigen Punkt auswärts geholt und gerade gegen Mannschaften wie Eulen, Ludwigshafen, da muss einfach der Anspruch sein, das Spiel klar zu gewinnen und das sah in den ersten Minuten, wie gesagt, gut aus, aber es ist zu wenig, da muss mehr passieren und da ist mit Sicherheit auch die Verantwortlichen genau drauf gucken, weil die Entwicklung unter André Haber ist jetzt nicht positiv, sie werfen nicht viele Tore, kassieren dann aber auch in den Heimspielen auch wenig Tore, das dann funktioniert dort gut, aber insgesamt ist der Angriff zu wenig. Da muss viel die Kreativität, da muss einfach mehr passieren, wenn sie nicht weiter da unten mitspielen wollen im Abstiegskampf, weil im Moment stehen sie dort unten drinne, verdient dort unten drinne und das ist nicht der Anspruch in Leipzig.
Definitiv. 13. Platz für die Leipziger, aktuell 7-19 Punkte und die Eulen Ludwigshafen kommen zwar vom 18. Platz nicht weg, aber haben jetzt 4 Punkte. Auf der Habenseite die Punkteausbeute also verdoppelt. Wir machen eine kurze Pause bei Anwurf, dem Handballtalk auf meinsportpodcast.de. Gleich gibt's mehr Handball und zwar die dritte Quali-Runde zum EHF Cup mit 4-mal deutscher Beteiligung.
Meinsportpodcast.de ist Sport für die Ohren. Like uns auf Facebook.
Hallo, hier ist Benny Hövedes.
Hallo, liebe Hörer, mein Name ist Yannick Lebherz. Ich bin Schwimmer der deutschen Nationalmannschaft.
I'm David Kohlfahrt.
Die Profis am Mikrofon. Immer und überall. Auf meinsportpodcast.de.
Anwurf der Handballtalk auf meinsportpodcast.de mit Malte Asmus und Sebastian Mühlenhof. Und nach der HBL schauen wir jetzt auf den EHF-Pokal. Da gab es am Wochenende die Hinspiele in der dritten Quali-Runde. 4 deutsche Teams waren im Einsatz. 3 von ihnen konnten am Ende auch gewinnen. Und die vierte Mannschaft, die hat sich mit einer knappen Niederlage dann doch für das Rückspiel noch eine gute Ausgangsposition geschaffen. Sebastian, ich rede natürlich von den Füchsen Berlin, die bei Aalborg, dem aktuellen dänischen Tabellenführer, zu Gast waren, mit 29-31 dort verloren haben. Alles drin fürs Rückspiel?
Auf jeden Fall alles drin fürs Rückspiel. Man muss wirklich sagen, die Mannschaft, die dort gespielt hat, es war ja wirklich nicht gut. Also man muss gucken, nur 9 Profispieler mit dabei gewesen, zweite Mannschaft und A-Jugend mussten aushelfen, damit man überhaupt irgendwie konkurrenzfähigen Kader hätte hinschicken können. Das haben sie wirklich sehr, sehr gut gemacht. War nie weiter zurück als 3 Tore Rückstand. Das haben in der Phase wirklich auch gut agieren können. Beim 7-4 hatte man gesagt, okay, jetzt müssen sie aufpassen. Aber die Füchse haben dort wirklich gut gespielt, haben nicht aufgesteckt, hatten eine solide Abwehr drin, womit sie dann immer wieder rankommen konnten. Waren auch beim 21-18, dann nochmal in der zweiten Halbzeit, auch diese 3 Tore weg. Aber sie haben sich wieder ranfighten können auf 26-26. Haben in der Phase wirklich viel richtig gemacht und haben dann Meten raus mit 2 Toren nur verloren. Das ist wirklich sehr, sehr stark gewesen. Hatten ihren insgesamt besten Werfer in Hans Lindberg mit 7 Treffern und auch Bjarke Ellison mit 6 Treffern. Wirklich ein guter Spieler dort gewesen. Auch Silvio Einfelder mit einigen wichtigen Paraden dort hat zum Beispiel 2 Siebenmeter halten können und dafür sorgen können, dass es sehr, sehr schwierig wird für Aalborg, dieses Spiel zu gewinnen. Am Ende eine Wurfeffektivität von 64%. Das ist wirklich sehr, sehr gut, muss man sagen. Das haben sie wirklich dann auch gut machen können am Ende und dass diese nur diese 2 Tore Unterschied, das ist schon mal wirklich sehr gut, zumal jetzt beim nächsten Spiel diese Woche wahrscheinlich wieder Fabian Wiede mit dabei sein wird und das sind dann Spieler, der nochmal einen Unterschied mehr machen kann und diese 2 Tore sind auf jeden Fall aufzuholen und dann kann man dieses schwere Los, auch aufgrund natürlich der vielen Verletzungen, die man ja hat, bis meistern am Ende und das ist auf jeden Fall alles drin für Sonntag.
Das Lazarett lichtet sich also bei den Berlinern, ein grüner Streifen am Horizont, sollte es nicht klappen mit der Quali für die EHF Cup Gruppenphase. Was würde das für die Berliner bedeuten?
Das wäre schon ein Riesenschlag ins Kontor, das muss man sagen. Ist man jetzt die Titelverteidiger immerhin gewesen. Und wenn sie das nicht schaffen sollten, die Gruppenphase zu überstehen, natürlich, sie hätten das natürlich mit den vielen Verletzungen, könnte man das erklären, klar, und auch aufgrund des schwierigen Loses, aber man möchte natürlich trotzdem möglichst noch die Chance auf einen Titel aufrechterhalten, weil es doch durchaus möglich ist, gerade im ERF-Pokal, wo die deutsche Mannschaft in den letzten Jahren und beziehungsweise in diesem Jahrtausend hier wirklich sehr, sehr dominant auftreten, dann möchten sie schon gerne wieder zum Final Four und ich denke, das ist auf jeden Fall noch möglich, aber sie müssen halt, wie gesagt, aufpassen. 2 Tore ist nicht so viel, aber es ist wirklich so ein Duell zwischen 2 Mannschaften, die ungefähr auf Augenhöhe agieren können, deswegen müssen sie alles aufbieten, die Abwehr muss wieder sehr, sehr gut stehen in der Phase, in das ganze Spiel über und dann können sie es wirklich schaffen, diese 2 Tore zu drehen.
3 Tore Vorsprung hat der SC Magdeburg, der hat sich zu Hause mit 26-23 gegen den FC Porto durchgesetzt, aber bei den Magdeburgern, Sebastian, muss man glaube ich sagen, nur 3 Tore, denn in der 47. Minute, da lagen sie noch 6 Tore vor, haben sich dann so ein bisschen noch wieder eine bessere Ausgangsposition selbst verspielt.
Genau, sie haben sich selbst verspielt, noch mit einer höheren Toranzahl einfach führen zu können. Man muss sagen, die erste Halbzeit war durchaus ausgeglichen, da hat wirklich Porto gut mithalten können. Man merkt auch einfach, dass Porto im Moment in den letzten Jahren wirklich einen guten Schritt nach vorne gemacht hat, wirklich auch mit europäischen Mannschaften gut mithalten kann, gerade aus den Top-Ländern in Europa, muss man so sagen. Und dann in der zweiten Halbzeit hatten sie dann diese 7-Tore-Führung mit 20-13, haben dort aber zu viele Fehler einfach gemacht. Am Ende hat man auch zu viele Fehlwürfe gehabt mit insgesamt 22. Das ist dann zu viele, 6 technische Fehler auch insgesamt gehabt. Und das haben sie dann nicht gut gemacht in der Phase. Sie haben zu viel einfach, überreagiert haben, vielleicht gedacht, okay, die 7 Tore, das kriegen wir schon irgendwie hin, und dann ist vielleicht so ein bisschen bisschen Konzentration weggegangen, und dann hat man dann nochmal dafür gesorgt, dass Porto rankommen konnte, die dann auch gut gespielt haben in der Phase, hat dann am Ende ihren besten Werfer in Antonio Rodriguez mit 8 Treffern, der auch sehr sicher war von der 7-Meter-Linie, 4 von 4 dort auch getroffen, ja, und man selbst hat seinen besten Werfer in Mats Christiansen mit 7 Treffern und auch Matthias Musch mit jeweils mit 8 Treffern mit dabei gewesen, also die beiden haben dafür gesorgt, dass man das Spiel am Ende gewinnen konnte, aber das sind nur 26-23. Das ist schon wirklich ja, sehr wenig, und gerade die 6 Tore in 19 Minuten, das ist nicht der Anspruch von Magdeburg, da müssen sie, wie gesagt, aufpassen jetzt in Porto, weil das wird für sie kein einfacher Ritt, sollten es aber trotzdem schaffen, die nächste Runde einzuziehen.
Schon eher der Anspruch des THW Kiel, das Ergebnis gegen Drammen HK, 34-23, souveräne Geschichte für die Kieler zu Hause.
Genau, aber in der ersten Halbzeit mussten sie durchaus kämpfen. Da hat Drammen wirklich gut mithalten können mit bis zum 16-14. Das war wirklich sehr ausgeglichen in der Phase. Aber dann in der zweiten Halbzeit, da war wirklich mehr Tempo drin beim THW, haben da wirklich viel mehr für sorgen können und waren da schon in der 43. Minute 25-15 weg. Und da war das Spiel eigentlich dann entschieden. Das haben die sehr, sehr gut gemacht in der Phase. Hatten eine Wurfeffektivität von 61%, während Drammen ja nur 49% an Bälle ins Tor bringen konnte, und deswegen hat man dort gut agieren können, hat einen guten Torhüter drin gehabt beim THW Kiel, das muss man sagen, mit Andy Wolf, hat gute Bälle halten können, wichtige Bälle halten können, und der Offensiv hat das wirklich sehr ausgeglichen. Hatte insgesamt 3 Spiele mit jeweils 5 Toren. Niklas Ekberg, Henrik Bekeler und Lukas Nilsson haben sehr gut agieren können. Dann noch Ole Rammen mit 4 Treffern. Also von daher ist es sehr, sehr ausgeglichen dort, wie sie agiert haben, haben das wirklich dann gut gemacht. Ja, und Drammen hat hinten raus ein bisschen einfach Lehrgeld gezahlt, da hat man gemerkt, okay, man kann auch mit dem THW Kiel doch nicht mithalten, hatten ihren besten Werfer insgesamt in Adrian Ahlberg mit 7 Treffern, der es gut gespielt hatte, aber so ein bisschen allein da hat die Unterstützung gefehlt, und auch die Abwehr war dann in der zweiten Halbzeit nicht mehr auf dem Level, wie es in der ersten Halbzeit war, und somit verlieren sie klar, und damit sollte auch das entschieden sein, dass der THW in die Gruppenphase einzieht.
Und wie würdest du es beim TSV Hannover-Burgdorf einschätzen? Die haben mit 41-36 gegen Benfica Lissabon geschlagen, also ein Torfestival, offensiv gefeiert, aber auch defensiv einiges gekriegt.
Ja, das muss man also sagen. Also gerade in der ersten Halbzeit, das war richtig gut, was Hannover dort gespielt hat. Man hat 26 eigene Tore erzielt, Wurfquote von 87%, wirklich richtig stark, hat aber auch bis dahin 18 Tore kassiert. Und dann in der zweiten Halbzeit hat man offensiv dann zu viele Fehler gemacht, hat sich dann zu sehr abkochen lassen, hat dann nur 15 weitere Treffer erzielen können, während dann auch Benfica Lissabon rankommen konnte. Muss sagen, auf beiden Seiten waren die Torhüter eigentlich nicht im Spiel drin, kaum Bälle gehalten, sowohl bei Hannover als aber auch bei Benfica Lissabon. Da haben beide kaum die Finger an die Bälle an den Finger bekommen. Und man muss einfach sagen, dass ja, Hannover sich da jetzt einfach Klarheit entscheiden müssen. In der zweiten Halbzeit haben die zu viele Fehler gemacht, haben sich ja auch ein bisschen selbst im Weg gestanden. Man wird immer noch mit 31-23 18 Minuten Verschluss, und dann haben sie zu viele Fehler gemacht, haben zu viele technische Fehler einfach ja auch gemacht dort in der Phase und um den Bälle weggeworfen, 13 Fehlwürfe, 4 technische Fehler, und da müssen sie dann arbeiten, weil Benfica Lissabon ist mit Sicherheit noch ein bisschen schlechter einzusortieren als der FC Porto, aber trotzdem muss man sie nicht unterschätzen. Benfica hat auch mit Tempo gespielt, hat ihren besten Werfer in Pedro Marques mit 8 Treffern, aber auch Alexandre Cavalcanti mit 8 Treffern war wirklich sehr, sehr gut. Während auf Seiten von Hannover Burgdorf vor allen Dingen Morten Olsen, derjenige war, der vorweggegangen ist, 12 Treffer dort gehabt. Auch ein Timo Gessling mit 7 war wichtig dort in der Phase, dass man zumindest die Führung über die Zeit retten konnte. 5 Tore sind man dort vor. Das sollte eigentlich reichen, dann auch im Rückspiel. Da müssen die mal trotzdem aufpassen und da müssen die vor allem daran arbeiten, dass die Abwehr sicherer steht und dass die Torhüter auch wieder ins Spiel kommen können. Wir hatten das schon letztes Mal angesprochen. Die Torhüter bei Hannover sind diese Saison noch nicht so im Spiel drinne. Daran müssen sie wirklich arbeiten. Martin Simon und Juban Lesiak, die müssen einfach jetzt zu ihrer Form finden. Die können beide als Spiel alleine entscheiden, tun es aber im Moment leider zu wenig.
Und wie es weitergeht für die deutschen Teams im EHF Cup und in der HBL, das werden wir natürlich verfolgen hier auf meinsportpodcast.de bei Anwurf, dem Handballtalk mit unserem Kollegen Sebastian Mühlenhof. Sebastian, vielen Dank, und an euch zu Hause noch der Hinweis, abonniert einfach unseren Feed, nicht nur von Anwurf, sondern von allen unseren Sendungen, dann seid ihr sportlich immer auf dem Laufenden, egal ob im Podcatcher eurer Wahl mit unserer App für iOS und Android oder bei uns auf der Homepage auf meinsportpodcast.de. Wir sind Podcast.
Sport für die Ohren. In deinem Podcatcher und auf meinsportpodcast.de. Sportplatz mit Malte Asmus und Andreas Thies. Täglich neue Podcasts aus der Welt des Sports. Von Airhockey bis Zehnkampf. Berichterstattungen, Interviews und Fakten. Sportplatz auf meinsportpodcast.de.